Das finde ich großartig, dass Sie um diese Uhrzeit Lust haben, über das zu mit mir noch ein bisschen vielleicht auch später in Austausch zu treten, was wir hier gerade erleben, nämlich Hochschullehre. Ich habe da mal extra ein bisschen einen reißerischen Titel gewählt mit Megatrends in der Hochschullehre. Hätte auch gelangt, wenn ich gesagt hätte, Entwicklungen in der Hochschullehre. Aber es geht um etwas darüber hinaus. Nämlich, es geht das darüber hinaus, steht eine Drohung oder ein Versprechen, je nachdem, wie sie gestrickt sind. Das lautet, der erste Tag aus der Hochschule wird der erste Tag Ihres lebenslangen Lernens. Jenseits der Institution, weil es weitergeht. Der zentrale Punkt, um den es heute vielfach geht, sind Entwicklungslinien aufzuzeigen, die Ihr Leben zukünftig determinieren werden. Lebenslanges Lernen klingt ja für manche wie lebenslang Knast, für andere hingegen eher wie lebenslang die Chance, sich zu verändern und weiterzuentwickeln. Dazwischen spielt dieser Beitrag heute, indem ich Ihnen versuche zu zeigen, welche Leitplanken sich schon erkennen lassen am Beispiel der Hochschullehre, am Beispiel also, wie für akademisch zu bildende, gebildete Menschen sich der Erwerb neuer Kompetenzen, zukünftiger Fähigkeiten generiert. Ich kann Ihnen nämlich was versprechen. Egal wie Ihr Berufsbild aussehen wird, was Sie anstreben, dieses Berufsbild wird für die große Mehrheit von Ihnen nach OECD-Angaben 70-75% schon in zwei Jahre 2030 nicht mehr zutreffend sein. Wenn ich die demografische Entwicklung sehe, weiß ich, das wird Sie alle betreffen. Heißt, wir wissen heute noch nicht, wie viele Berufe in etwa 15 Jahren sich real aussehen werden. Es gibt permanenten Veränderungsbedarf. Der Großteil der Berufsbilder ist noch nicht beschrieben von dem, was kommt. Das sind Extrapolationen aus dem, was uns die Vergangenheit kam. Und diese finden in einem Kontext statt. Und die Frage, die sich nun stellt, wie schaffen Sie es, in einem permanenten soziotechnischen Wandel diesen Anforderungen nach mehr adaptiertem Wissen, nach mehr Können in Zukunft gerecht zu werden? Auch das ist heute ein Thema dabei. Und Sie müssen sich vergewärtigen, auch darauf kommen wir nochmal an, auch in der nächsten Woche nochmal zu sprechen. Sie werden immer dieses Rennen verlieren. Wenn ich schon heute eine Generation, ich komme noch aus einer Generation, als die Dinosaurier über die Erde stampften und es kein Internet gab. Ja? Ich gebe mit Stolz zu, ich war der Erste, ich habe hier in Frankfurt studiert in den 90er Jahren, des vergangenen Jahrtausends. Ja, da habe ich die erste Website für Psychologie drüben gesessen. Das war aufregend, da so Hello World. Ja, und das dann auch weiterzutreiben. Das sind Dinge, die in ihrer frühen Kindheit, wenn überhaupt schon, bei manchen sogar vorgeburtlich spielen, die aber eins klar machen, das war der langsame Teil vom Berg. Da können Sie jeden Informatiker, jeden, der sich damit beschäftigt, sagen, die schnelle Entwicklung der soziotechnischen Veränderung unserer Systeme steht uns weiter bevor. Die letzten 20 Jahre waren die langsame Implementation von Internet, von computergesteuerten Systemen. Dieses wird drastisch an Tempo weiter zunehmen. Und das heißt, wenn Sie in meinem Alter sind, ist der Gap, zwischen die Lücke zwischen dem, was Sie anpassen müssen, durch die rasante Entwicklung, viel größer als das, was ich mitmachen musste. Einige führende Köpfe im Bereich technischer Entwicklung prognostizieren, dass wir heute etwa da stehen in Sachen Computerisierung der Gesellschaft, in den modernen technisierten Gesellschaften, wo etwa, wenn man das vergleicht mit der Entwicklung des Autos, gerade das T-Modell von Ford auf den Markt kam. Wir haben gerade erst angefangen. Die große Entwicklung kommt. Und da sind dann Begriffe im Raum wie Internet der Dinge, ja, wo man drüber resoniert, das ist immer dieser selbsteinkaufende Kühlschrank. Das sind Kleinigkeiten gemessen an dem, was die großen Systeme, die großen Player heute schon adressieren. Und hier versuche ich weiterhin zu reflektieren, wie sollte Bildung ausgelegt sein, um einer solchen Entwicklung angemessen entgegenzukommen und die Menschen in die Lage zu versetzen, und das ist das Hauptziel meiner Rede auch in der nächsten Woche, wie werden wir dazu, und das ist ein pädagogisches Ziel, dass die Menschen, mit denen wir arbeiten, als auch wir selbst, handlungsfähige Subjekte in technisch sich rasch wandelnden Gesellschaften werden. Das finde ich tatsächlich der wirkliche demokratische Auftrag. Das ist die tatsächlich normative Bedeutung von vielem, hinter dem ich stehe, dass wir Menschen in die Lage versetzen, handlungsfähige Subjekte in einer komplexer werdenden Gesellschaft zu bleiben. Und das wird von vielen Seiten auch adressiert. Da kommen wir dann in der nächsten Woche nochmal drauf, wie denn da unsere Vorbedingungen zu aussehen. Und ich würde sie bestenfalls als medioker einschätzen. So, heute möchte ich mit Ihnen, ich hoffe, so, zunächst darüber sprechen, was ich unter diesem reißerischen Begriff des Megatrends Neues Lernen vor allen Dingen konkret verstehe und was konkret es bedeutet, aus pädagogischer Sicht Didaktiken anpassen zu müssen an diese technosozialen Entwicklungen. Zum Schluss möchte ich mich noch mit etwas auseinandersetzen. Wie lautet die Antwort darauf? Brauchen wir mehr Bildung, mehr längere Bildung, mehr qualitativ höhere Bildung? Geht es in eine breite Akademisierung? Oder aber, wie manche recht prominenten Kollegen, auf die ich zu sprechen kommen werde, dann immer thematisieren, dass wir eine Überakademisierung hätten. Dass es ein Problem ist, dass plötzlich Sie so viele hier geworden sind, dass also weit mehr als früher die 7-20% in den vergangenen Dekaden, die an die Universität gingen, jetzt 40-50% und darüber hinaus akademisch gebildet werden. Auch das gehört noch zum Abrunden aus meiner Sicht dazu. Und damit möchte ich jetzt mal konkret beginnen. Über welche Megatrends reden wir denn so? Wir reden über Dinge wie neues Lernen. Das bedeutet also vor allen Dingen digitalisiertes Lernen, digital unterstützt. Ich sage es kurz vorweg, es gibt kein E-Learning, das nennenswert ist. Kein einziges. E-Learning ist eine Spezialität für Menschen, die, sagen wir mal, im australischen Outback wohnen. Was für Sie relevant ist, wird immer Blended Learning heißen. Darauf möchte ich gleich detailliert eingehen. Sie werden zwischen vielen verschiedenen Formen der Präsenz, aber auch der Digitalisierung hin und her springen müssen. Inhalte werden multiple dargeboten. In einem Land wie Deutschland, wo alle 30 Kilometer mindestens eine Hochschule und eine Fachhochschule steht, wird Präsenz immer ein Modus sein. Die Frage ist, wie verbinden wir das? Schule wird nie rein digital stattfinden. Klar, wenn Sie irgendwo als Polarforscherin enden, da wird Schule Ihrer Kinder schon digital stattfinden. Aber das sind alles nur Nischen- und Randphänomene. Weitere Trends, die wichtig sind, ich gehe jetzt nicht auf alle ein, ich benenne sie nur kurz. Ja, wir leben immer länger und gesünder. Sie werden, so ist zumindest das demografisch zu erwarten, wenn nicht die Flüchtlingswelle die nächsten 50 Jahre anhält, werden wir die hohe Notwendigkeit haben, dass insbesondere die gut Qualifizierten immer länger arbeiten. Wir werden als moderne Gesellschaft nicht auf sie verzichten können. Wenn Sie die Vorstellung einer Rente mit 65, 67 oder 70 haben, würde ich Sie bitten, sich früh davon zu verabschieden. Sie werden arbeiten, solange es geht. Ja, das ist, was jede Prognose zu technisierten Gesellschaften sagt. Die meisten Industriegesellschaften werden stagnierende Bevölkerungs- oder schrumpfende haben und wir werden vor allen Dingen die Hochqualifizierten lange, das heißt auch New Work, halten müssen. Es wird viel mehr verteilte Arbeitsmodelle geben, es wird viel mehr neue Kontexte geben, die wir noch gar nicht kennen, wie wir arbeiten werden und müssen. Das Ganze wird dann unter einer ökologischen Perspektive gesehen, der begrenzten Ressourcen. Das ist auch klar absehen, weil nämlich wir global den Standard und den Ressourcenverbrauch, so wie wir ihn jetzt haben, nicht werden halten können. Da ist die IT-Industrie mit dran schuld, weil auch hier, das ist keine Green Technology. IT-Industrien sind ressourcenintensiv, energieintensiv. Und wir müssen uns Modelle einfallen lassen, wie wir denn alle Menschen partizipieren können, weil bisher ist die Mehrheit der Menschen nicht angeschlossen ans Internet und derlei Errungenschaften. Das ist noch eine Minderheit. Globalisierung heißt aber, wenn Sie wissen, zum Beispiel der Datenverkehr weltweit, zum Beispiel des Kontinents Afrika, 17% der Erdbevölkerung, liegt bei 0,1% des Gesamtdatenvolumens. Hier sind riesige Ungleichgewichte, die sich schon aufgetan haben, die müssen wir adressieren. Da müssen wir in Globalisierungsbewegungen auch über Verteilungsgerechtigkeit derartiger Technologien nachdenken. Konnektivität heißt, wir Menschen sind zu etwas Neuem in der Lage. Sie können in kürzester Zeit, jetzt hier aus diesem Hörsaal heraus, mit etwa theoretisch 2 Milliarden Menschen in Kontakt treten. Viele unterschätzen, was das heißt. Praktisch beispielsweise, ich nehme immer gerne das Beispiel, Dirk Nowitzki hat es gelernt. Sie kennen Dirk Nowitzki, berühmter Basketballspieler, USA. Der hat mal vor 2 Jahren eine Werbung gemacht, die war wirklich für seine Bank, für die er da immer wirbt. Da ist er in sein Heimatdorf nahe Würzburg zurückgegangen und in die Metzgerei, wo er als Kind immer gegangen ist, Wurst kaufen. wenn seine Eltern ihn geschickt haben. Dort hat dann diese in die Jahre gekommene Metzgerin ihm ein Scheibchen Wurst so richtig schön mit dieser Zweispießgabel da so über den Tresen gereicht und gesagt, damit du groß und stark wirst. Und wer Dirk Nowitzki mit 2,20 Meter kennt, weiß, der ist ja groß und stark geworden. Ja, das sollte lustig sein. Der Shitstorm, der darüber über die Veganergemeinde über ihn ausgebreitet hat, mit über 100.000 Einträgen innerhalb von den ersten 3 Tagen dieses Dings, hat laut einer Berechnung der DiBa, also dieser Bank, die betroffen waren, einen Schaden von etwa 6 bis 8 Millionen Euro an Reputationsschaden gekostet. Man hat, die sie dann gebraucht haben, um diesen Shitstorm und seine Folgen wieder aus den Medien herauszubringen. Es war eine Negativkampagne, die voll nach hinten losgegangen ist. Menschen unterschätzen, was es bedeutet, mit Massen in Kontakt zu treten. Wir haben psychologisch kein Konzept, das uns hilft, zu unterscheiden, ob wir nur mit 100, mit 1000 oder mit 100 Millionen anderen in Kontakt treten. Das wird dramatisch unterschätzt. Die persönlichen Auswirkungen der Konnektivität sind etwas, das nennt sich dann Virtual Identity Management, das wir lernen müssen. Silver Society, ich habe es schon angesprochen, wir werden älter, wir werden immer mehr, die älter sind. Wir sind schon jetzt in Europa das älteste Land weltweit, das zweitälteste nach Japan, mit einem Schnitt von über 40 Jahren der Bevölkerung. Wenn Sie alt werden, ich beneide Sie darum nicht. Ich finde das selbst schon problematisch, so viel Grau- oder Haarlose wie mich täglich sehen zu müssen. Wenn Sie in dem Alter sind, wird das die Mehrheit sein. Werden Sie in einer Welt von über 50-Jährigen mehrheitlich leben. Ästhetisch finde ich das durchaus zweifelhaft. Female Shift. Ja? Female Shift bedeutet, unsere Gesellschaft wird in den Bildungsbereichen weiblicher. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass Frauen... Wir hatten ja lange Zeit in unserer Gesellschaft die Situation, dass Frauen von der akademisch höheren Bildung eher stark benachteiligt waren. Unsere Gesellschaft wird eine weiblich dominierte werden. Frauen sind erfolgreicher in unserem Bildungssystem. Auch da müssen wir uns überlegen, was das in technosozialen Gesellschaften bedeutet. Anderer Punkt noch, Mobilität und Urbanisierung. Unser Leben verlagert sich immer mehr weltweit in Städte, in Agglomerationen, was an der Infrastruktur liegt. Diese Städte sind viel attraktiver zu leben. Dort gibt es die Versorgung, auch Alte ziehen wieder in die Städte. Die Zeiten des Landes sind auch in Deutschland vorbei, nur Metropolen wachsen noch. Das ist ein weltweiter Trend und die Metropolen werden austauschbar. Es wird, also die Metropolen rücken immer näher zusammen. Es wird immer mehr Arbeitsverhältnisse geben, wo sie montags in New York, dienstags in Frankfurt und mittwochs dann wieder in Santiago unterwegs sein werden. Das wird unsere Realität mehr und mehr stillen. Es reduziert sich auf urbane Konglomerate, die miteinander sehr gut vernetzt sein werden, sowohl physisch als auch digital. Und last but not least, auch etwas Erfreuliches als Trend, Individualisierung, auf den ich noch näher eingehen werde, nämlich die Technik ermöglicht, sich immer spezifischer die Umwelt an Sie anzupassen. Der Trend der frühen Jahre der Digitalisierung, wir passen uns an Technik an, wird überlagert werden von einem, die Technik passt sich an Sie an. Darauf werden wir im Detail kommen. Und gleich zu Beginn möchte ich hier den Übergang schaffen, nämlich durch beispielsweise eine Möglichkeit, wie Lernen zukünftig gestaltet werden können, wenn Sie denn allein vor einem Buch sitzen, in dem Fall einem digitalen Buch. Kollegen vom MIT, in denen ich war, das ist gar nicht so neu, was ich Ihnen jetzt präsentiere, gibt es schon seit 2 Jahren, haben ein Mood Meter erfunden. Und was hat der Sinn dieser Technik? Der Sinn ist, sie schaut Ihnen beim Lernen zu, wie Sie reagieren. Die Idee kommt eigentlich woanders her. Die kommt aus etwas, was in den 70ern schon entstanden ist, nämlich die Ansicht, dass man, wenn man die Gesichter von Menschen hinsichtlich ihrer emotionalen Reaktionen analysiert, kann ich relativ genau vorhersagen, wie sich einer fühlt. Das nennt sich Facial Action Coding System. Und das hat man digitalisiert. Inzwischen können Computer ablesen, ob sie gestresst sind, ob sie fröhlich sind, ob ihr Lächeln wirklich ein Lächeln ist. Das können Computer genau diagnostizieren mit einer hohen Trefferrate. Diese Technik hat man eigentlich in allen modernen Flughäfen eingeführt, mit der Begründung, so kriegen wir die schwerbärtig tragenden Bombenleger, die Flugzeuge entführen, im Eindruck nach 9/11. Bisher hat man damit noch keinen gefunden. Wen man aber findet, ist, was denken Sie, wen fischt man neuerdings an Flughäfen sehr gut damit heraus? Haben Sie eine Idee?
Menschen mit Flugangst.
Oh, im Vorfeld, ja, das ist wahr. Die erkennt man, die erkennen Sie aber auch so. Ja, Schmuggel. Schmuggel wird ein Riesenproblem. Die müssen nämlich jetzt, das ist inzwischen auch bei den kommerziell arbeitenden Verbänden diese mafiösen Strukturen angekommen. Die haben ein riesiges Problem, Schmuggler halt durchzubringen, weil die nämlich Stresszeichen zeigen und die Maschinen sagen, der. Und die sind gut da drin. Zollvergehen ist das andere. Also Menschen, die jetzt privat irgendetwas machen. Das hat man aber jetzt genutzt, diese Technologie, um ihnen beim Lernen zuzuschauen, um festzustellen, wie beansprucht sind sie. Schauen sie noch lang genug auf das, was sie da lesen sollen. Die Maschine guckt in ihre Augen und schaut, haben sie das wirklich gelesen? Die sagt ihnen, nein, das haben sie nicht gelesen. Ich habe gesehen, wo du hingeguckt hast. Ich zeige dir auch, dass du dich dabei geärgert hast, gefühlt hast oder an was anderes gedacht hast. Dass du dich langweilst, dass du dich freust. Und danach bestimmt die Maschine den weiteren Lerninhalt. Sie adaptiert das. Sie adaptiert ihr Lernverhalten. Das ist natürlich etwas, das im Hinblick, weil die Maschine dann Modelle vorgegeben kriegt, welche Outcomes will ich haben? Die Outcome-Orientierung der Lehre, ein anderes großes Thema. Wir sind ja weg von der Input-orientierten Lehre, außer jetzt gerade, hin zur Outcome-orientierten Lehre, nämlich das, was sie können sollen, wird führen über Subsysteme, über unterstützende Systeme, auch im Klassenraum. Wir fangen jetzt an, schon uns anzuschauen, was Kinder denken, in Anführungsstrichen gesprochen, im Klassenraum. Das ist jetzt schon experimentell so weit, dass wir anhand von EEGs, die über WLAN funktionieren, Blickbewegungsanalysen noch mit klobigen Kisten, aber wir können eigentlich uns das Lernverhalten physiologisch anschauen und feststellen, lernt die oder der etwas. So etwas wird dramatisch unsere Bildungssettings verändern und ermöglicht dann auch beim Alleinlernen ganz andere Niveaus von Selbstdiagnostik und Instruktion. Alles in allem, es wird adaptiver, es wird digitaler, es wird vermischt mit der analogen Welt. Das ist das, was zu erwarten ist als Trend. Individuell. Durch die technische Adaptivität, die wir haben, sind wir auch in der Lage, so eine Art Mikrodidaktisierung durchzuführen. Sie lesen, Bücher werden wichtig bleiben. Ihre Anmutungsform wird verschieden sein. Wir haben jetzt zum Beispiel das Problem mit Ihnen, dass Sie nämlich immer oberflächlicher denken. Die Rezeption von Multimedia führt dazu, dass Ihre kognitive Verhaltensweise, die Aufmerksamkeitsspanne auf einen Inhalt sinkt. Hat aber auch einen Vorteil. Sie werden schon viel flexibler wie Ihre Altvorderen mit ihren dicken Büchern im Einstellen auf neue Inhalte. Unser Denken wird geformt durch die Art von dem, was wir rezipieren. Wenn man viele schnelle, kurze Inhalte rezipiert, erhöht sich die Flexibilität zu Ungunsten der Elaborationstiefe. There's no free lunch, wie die Amerikaner sagen. Man kann nicht das eine tun und das andere behalten. Wir können aber überlegen, ob wir die gewünschte Tiefe uns auch wieder durch technische Unterstützungssysteme hereinholen. Eins davon, ein Beispiel, sind sogenannte mehrdimensionale Lernlandkarten. Wenn ich sehe, dass Sie sehr schnell sind, auf leichten bis mittleren Ebenen der Komplexität eines Inhaltes zu verstehen, dann verändere ich den Lehrpfad so, dass ich Ihnen ab jetzt Elaborationstiefenaufgaben, Transferaufgaben schicke und nicht mehr Sie dazu neigen, schnell zu lesen. Wir können das auch feststellen, einfach wenn wir uns anschauen, wie lang eine durchschnittliche Buchseite bearbeitet. Das ist etwas, das sinkt. Dramatisch, diese Zahl an Sekunden, die Menschen das lesen. Wollen Sie es selbst testen? Gehen Sie mal in Ihre Lernphasen vor den Klausuren und jedes Mal, wenn Sie eine Seite umgeblättert haben, halten Sie inne und fassen mal in 5 Worten zusammen, was auf der letzten Seite stand. Sie werden merken, wie oft Sie nichts wissen. Ja, ein ganz typisches Phänomen, inwiefern dann nur noch symbolisches Handeln überwiegt. Zusammenfassend betrachtet an dieser Stelle, kann man sagen, die 2 Trends, die es gibt, da finde ich das Wort, das von der CAE so schön geprägt worden ist, an der Stelle, meistens sehe ich die sehr kritisch, aber das haben Sie schön gesagt, heißt Massifizierung bei gleichzeitiger Individualisierung. Gerade in der Hochschullehre ist es Ihnen jetzt schon möglich, an jeder Elite-Universität zu studieren. Alle stellen Sie Ihre Kurse online. Das Geschäftsmodell der Amerikaner ist ganz simpel. Wer sich durch so einen Kurs gefressen hat mit allen MOOCs und Lernplattformen und Ähnliches, der will ja auch dafür ein Zertifikat. Dafür müssen Sie dann zahlen. Also um geprüft zu werden, müssen Sie zahlen. Lernen dürfen Sie für umsonst. Aber wenn Sie so ein MIT-Zertifikat an der Wand haben wollen, dann zahlen Sie richtig 20.000 bis 25.000 Dollar pro Kurs. Ja, das ist der Dreh, wie man weltweit Geschäfte macht. Das ist jetzt möglich. Früher konnte ich nur so wie hier agieren. Heute zeichnen wir es schon auf. Theoretisch könnte ich, wenn der Bedarf da wäre und ich ein toller MIT-Forscher wäre, etc., etc., könnte ich damit dann natürlich ein Geschäftsmodell bedienen. Aber so einfach ist das nicht. Die sind ja nicht die Einzigen, die das machen. Und nur weil eine vom Namen her renommierte Institution dahinter steht, heißt es ja noch nicht, dass die Probleme lösen können, wie eben am Beispiel des Shitstorms genannt. Die Lehrenden haben sich völlig verkalkuliert, was es heißt, mit 10 oder 100.000 Studierenden auf einen Schlag zu interagieren. Die Unterstützersysteme, die sie brauchen, um mit solchen Menschenmassen zu interagieren, um Aufgaben zu administrieren, um Prüfungen durchzuführen. Wie prüft man 100.000 Leute? Fair, jenseits von stupiden Multiple Choice, was genau das Falsche häufig prüft. Nämlich die Frage, ob sie es können. Ja, das sind Elemente, die wir hier noch ungelöst sehen, wo noch substanzielle Probleme dann stehen. Und zweites substanzielles Problem, Konkurrenz. Internet führt dazu, dass wir immer mehr Probleme mit der Glaubwürdigkeit von Informationen haben. Welche Information ist glaubwürdig? Sie finden halt in jedem Blödsinn im Internet pseudowissenschaftlich erklärt, wirklich jeden. Also ich glaube nicht, dass es, wenn Sie jetzt zum Beispiel anfangen zu recherchieren, ob wir wirklich auf dem Mond gelandet sind, da wird mehr als einmal University draufstehen, die behauptet, nein, nein, alles Paranoia. Woher wissen wir in der Masse, und das wird ein Problem sein, welche Information valide ist, wenn wir für jeden Quatsch einen finden, der uns via Internet belegt, dass das ganz sicher sei, dass dieses und jenes stimme. Die Relativität unseres Wissens wird dramatisch zunehmen. Durch die Konnektivität, das ist der Bereich, der in der Lehre am schlechtesten adressiert ist, kommt was Neues hinzu. Wir sind in der Lage zu kooperieren, wir können blöderweise nur nicht kooperieren. Die Hauptbeschwerde in der Evaluation der Hochschule hier, was besonders unbeliebt ist in der Lehre, betrifft Sie. Zwei Dinge. Das finde ich als Lehrender ganz toll. Ich weiß das, weil ich in der Hochschuldidaktik die leiten darf und mich mit so Sachen auseinandersetzen muss. Nämlich, wie machen wir die Lehre besser? Und meine Hauptempfehlung heißt, wir müssen sie besser machen. A, die Studierenden beschweren sich am allermeisten darüber, dass es langweilige Seminare gibt, wo andere Studenten in langweiliger Form ihnen etwas präsentieren. Schlecht vorbereitet, das ist die Hauptbeschwerde. Zweite Hauptbeschwerde, in Gruppenarbeit. Haben Sie halt auch nie effizient kennengelernt. Wir wissen, im deutschen Bildungssystem sind diese Dinge selten. Gruppenarbeit findet statt vor den Sommerferien, die Projektwoche, wenn man zum Bierbrauen geht. Und vor den Herbstferien oder so, vor anderen Ferien, wo es keine Klassenarbeit mehr zu schreiben gibt, da wird man eine Gruppenarbeit vergeben oder so. Systematisch zu lernen, wie man erfolgreich kooperiert, können die wenigsten. Eine Schwäche hier. Sie kennen aber aus Spielfilmen, zum Beispiel amerikanischer Bauart, wie selbstverständlich es ist, dass Schülerinnen und Schüler monatelang Gruppenarbeiten immer laufen haben. Dementsprechend bildet sich da auch eine andere Art von Kooperationsverstehen. Wir stellen zum Beispiel fest, dass Computerkids, die diese furchtbaren Ballerspiele spielen, die ach so schrecklichen, die aber in Clans spielen, sehr viel besser zur Aufgabenteilung und Kooperation in der Lage sind, wie die, die das nicht gespielt haben. Wieso sollten wir auf einmal digital zusammenarbeiten können, wenn wir es vielfach in der Präsenz schon nicht können? Hier geht es also darum, dass wir ein Problem haben damit, substanziell Kooperationsvoraussetzungen zu schaffen, die erfolgreich genutzt werden können. Ein anderes Ding möchte ich noch hier explizit nehmen, die vielfach genutzten Social Medias, gerade in Veranstaltungen. Ja, wir wissen, dass etwa 50% von Ihnen, die einen aufgeklappten Bildschirm haben, eigentlich nichts tun, was mit dieser Veranstaltung zu tun hat. Manche von Ihnen müssen dann Facebook bedienen, ihre 732 Freunde, ja, müssen liken und disliken, das sind ja alles wichtige Sachen, die man machen muss im Leben, ja, geben Informationen her, von denen ich nur 6, 7 aus Ihrem Facebook-Account brauche, um mit über 90-95%iger Sicherheit Ihre sexuelle Orientierung, Ihr Einkommen, Ihre Bonität abzuleiten. Das wird gemacht. Vernetzung heißt auch vernetzt werden. Wollen Sie Beispiele, wie Sie vernetzt werden? Allein vom Zugriffspunkt Ihrer Applikation bei zum Beispiel einer Kreditanfrage wird schon die Bonität und der Zinssatz mit beeinflusst. Da werden Dinge erfasst, wenn Sie nämlich vernetzt sind, da werden Vornamen analysiert Ihrer Freunde. Wenn Sie zukünftig Ihrem Kind einen Gefallen tun wollen, nehmen Sie bitte, oder Ihrem noch nicht geborenen Kind, keinen Vornamen, der in den Top 100 steht. Da können nämlich manche Vornamen dazu führen, dass ein Malus bei der Schufa von bis zu minus 1,5% Zinsen entsteht, wenn Sie zum Beispiel Chantal oder Kevin heißen. Kein Witz. Wohnort, ähnliches. All das wird analysiert, aufbereitet. Eine Menge Dienste sind an nichts anderem interessiert. Was meinen Sie, warum es die schöne, kostenlose Google-Welt gibt? Das ist kein Wohlfahrtsunternehmen. Ja? Die verkaufen Daten, die adaptieren sie, die bilden sie digital ab. Das kann eine Chance sein. Das bedeutet aber auch für viele, dass sie abhängig werden, vernetzt. Sie hängen im Netz. Ja, und das ist etwas, da müssen wir umgehen lernen mit. Wir müssen minder Menschen darauf ausbilden, wie diese Konnektivität zu nutzen ist. Wir müssen also hier Bildung auch definieren als Frage im Umgang mit dem Vernetztsein. Denn diese Konnektivität hier ist das, wovon ich eben sprach, führt uns zu vielen Verhaltensweisen, die sind einfach blöd. Ja, zum Beispiel Armin Weinberger in Saarbrücken hat das gemacht, der hat Hilfskräfte in seine Vorlesung gesetzt und sich mal gucken lassen, was machen die eigentlich hinter den Bildschirmen. Und dann zeigt er, die meisten machen Blödsinn. Die sitzen also irgendwo, wo es WLAN gibt und trocken und warm ist, aber ansonsten hat das Ganze nicht viel mit akademischer Bildung zu tun. Ich bin ja durchaus der Ansicht, dass nicht alles das, was man tut, immer zweckmäßig sein muss, aber das Abatmen in geschlossenen Räumen von Sauerstoff in großer Zahl ist keine akademische Leistung. Ja? Und sich das beschäftigen mit, und da gibt es ja inzwischen, die Psychos erfinden ja dann so Leute wie ich immer gleich einen Begriff dafür. Ja, und dann haben sie halt diese Fear of Missing Out, irgendwas zu verpassen. Aber was sie wirklich verpassen, ist eine Bildungsmöglichkeit. Und die Frage ist, wie adressieren wir das, dass diese Menschen sich für die Bildungsmöglichkeit interessieren? Weil das sagt ja auch was über den Lehrenden da vorne aus. Es muss furchtbar langweilig sein. Und ich finde es auch, meistens ist es auch furchtbar langweilig. Und wenn man die Studierenden befragt, dann ist ihr Verhalten rational, dass sie was anderes machen, weil sie ansonsten schlicht einschlafen würden. Ja? Und die symbolische Präsenz, also das Dasein, ohne wirklich zu studieren, hilft zumindest den inneren Schweinehund insofern zu überwinden, weil ich war ja wenigstens da. Ja? Man erhofft, das ist ähnlich wie Kassetten hören vom Einschlafen. Ja, damit lernen sie was. Ja, ganz bisschen schmaler Effekt beim Vokabel-Fremdsprachenlernen. Aber bei der Auseinandersetzung mit irgendeinem komplexen Buch, nada, gar nichts, egal wie viel Sie da sich vorlesen lassen vom Einschlafen, nutzt bei komplexen Inhalten gar nichts. Diese symbolische Präsenz nutzt nichts. Der einzige Vorteil ist, eine schlechte Vorlesung geht rückstandsfrei an einem vorbei. Beim neuen Arbeiten ist noch ergänzend zu erwähnen, dass der zwei Trends kommen, warum ich Gruppenarbeit auch so betone. Nämlich, Entschuldigung, der erste Trend heißt Projektarbeit. Die Arbeit von Akademikerinnen und Akademikern wird in Zukunft nicht mehr in festen Teams auf einer festen Stelle in irgendeiner festen Behörde oder Unternehmung stecken, sondern sie werden in Teams arbeiten, die interdisziplinär sind. Das wird, in der Schule äußert sich das ganz klar, Projekt, also fachübergreifender Themenunterricht. Ein Thema, die Deutschlehrerin mit der Mathelehrerin, dem Physiklehrer, alle von verschiedenen Seiten dasselbe. Das sind Bildungsformen, die zukünftig sehr viel stärker werden. Multidisziplinarität, Interdisziplinarität, multiple Fokusse, Foki auf einen und denselben Gegenstand. Das ist das, was Ihre Zukunft prägen wird, bei immer kürzeren Wissenszyklen. Das Wissen der Zukunft beim Arbeiten wird nicht das Faktenwissen sein, sondern das Wissen kurze Inhalte über Methoden, wie ich das, was ich brauche, erwerbe. Methodenwissen, um Herrn Giegerenzer, Max-Planck-Direktor am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, zu zitieren, Methodenwissen ist das Wissen des 21. Jahrhunderts. Das Ganze findet in einer globalisierten und immer heterogeneren Welt statt. Frankfurt als Beispiel bedeutet, hier sind die Mehrheit der Kinder mit Migrationshintergrund inzwischen geboren. Ich brauche gar nicht den Kampfbegriff von Multikulti zu verwenden, die Realität ist längst da. Wir sind eine immer heterogener werdende Gesellschaft. Und die jetzt zu beobachtenden Menschenströme, die hier ankommen, sind nur ein Zeitphänomen, die einen sowieso schon existierenden Trend verstärken. Wir müssen uns auf immer verschiedenere Arten von Lernenden einstellen, von Studierenden, und benötigen dazu A, natürlich die Perspektive, wie nutze ich diese Heterogenität, um möglichst erfolgreich, das heißt dann Kampf um Köpfe, viele Arten von High Potentials, da kommen die ganzen Anglizismen hinein, Menschen, die also in der Lage sind, solche Entwicklungen zu leiten, zu forcieren, zu unterstützen, die auch wirklich neue Wege gehen, zu gewinnen, weil das sind die tatsächlichen Fortschrittsträger einer Zukunft. Und da werden vor allen Dingen interkulturelle Kompetenzen. Wie bringe ich verschiedenste Menschen zu einem gemeinsamen Ziel? Wird eine ganz zentrale Ressource sein, auf die wir uns in Ausbildung und später auch in Arbeit konzentrieren müssen. Ebenso wie von mir angesprochen, den sogenannten Female Shift. Der bedeutet schlicht und ergreifend, Frauen werden immer wichtiger, um Dinge zu beseitigen, wie den sogenannten Glass-Ceiling-Effekt. Wir wissen inzwischen, die Frauen machen die besseren Noten. Sie haben kürzere Studierzeiten, sind wesentlich effizienter wie viele Männer. Aber zum Glück kriegen sie ja Kinder, damit wir sie weiter diskriminieren können. Ja, der sogenannte Glass-Ceiling-Effekt bedeutet, trotz hoher Kompetenz steigen sie nur sehr marginal in Führungspositionen auf. Ja, sie sehen die Führung, sie sehen sogar, dass sie besser sind wie der Typ, der da sitzt, aber sie kommen nicht ran, weil sie halt die 5 Jahre mit Erziehung verbracht haben. Wir müssen uns Systeme überlegen, wie wir das überwinden. Wir müssen uns Systeme überlegen, um tatsächlich effizient zu sein, wie wir beispielsweise hier in der Hochschule, können es beobachten, ich bin so ein Exemplar, ich komme aus einem Studienfach mit 80% Frauen. Wir haben es jetzt geschafft, mit der letzten Neueinstellung ein 50-50 auf Lehrenden-Ebenen herzustellen. Ja, und wir sind da schon ganz, ganz progressiv. Ja, das ist in vielen Bereichen so. Schauen, warum stehen hier lauter Professoren und warum sitzen lauter Frauen in den Zuschauern? Das sind Fragen, viele Dinge sind auch nicht Gott gegeben. Gehen Sie mal in eine Maschinenbauvorlesung in Darmstadt oder von mir aus hier in Physik. Warum sitzen da lauter Typen? Das sind keine genetisch bedingten Unterschiede, weil es die Jungs besser in Naturwissenschaft drauf haben. Mein Erlebnis, das ich immer erzähle, da drin war, ist aus Südafrika. Ich war vor 10 Jahren in einem Forschungsprojekt tätig. Da ging es darum, billigen Content für Südafrikaner zu entwickeln, die nicht an Universitäten gehen können, sondern nur fernstudieren können. Hintergrund ist, in Südafrika gibt es eine verdammt hohe AIDS-Totenquote, sodass viele Menschen, die im bildungsfähigen Alter sind, an Universitäten ihr Dorf nicht verlassen können. Eine der größten Lebensleistungen von Nelson Mandela war, dass alle tatsächlich, selbst das letzte Dorf, einen Internetanschluss und einen Computer hat. Und das war der Sinn, wir bringen die Inhalte zu den Leuten, die können dafür sorgen, dass die Alten und die Kinder versorgt werden, weil nämlich 30% der Bevölkerung von zwischen 20 und 40 Jahren an AIDS erkrankt oder schon gestorben ist. So, das war ein schönes Projekt. Am Ende dieses Projektes durften wir dann nach Südafrika auch reisen und Vortrag halten. Wir waren da in der Fakultät für Informatik an der UNISA. Das ist die größte Fernuniversität der Welt, 500.000 Studierende. Und da saßen im Publikum, wie immer, Deutschland, Informatik, 3 Informatiker und dann war ich auch noch der Psycho. Also sprich 4 Typen, die da hingefahren sind. Und da saßen nur Frauen. Und dann dachten wir zuerst, es läge an unserem Erscheinungsbild. Dann sind wir wieder realistisch geworden. Ja. Und haben festgestellt, Informatik ist dort ein Frauenberuf. Das hat uns dann geleitet mit der dortigen Professorin, die wir halt nur für exotisch hielten, als sie in Deutschland war, eine weltweite Untersuchung zu machen und stellten dann fest, in der Mehrheit der Nationen, in Osteuropa, im arabischen Raum, im asiatischen Raum, Mathematik, Informatik und ähnliches Frauendomänen oder zumindest pari. Es ist allein hier im westeuropäisch geprägten Raum und in Amerika so, dass mehr Männer naturwissenschaftliche Inhalte. Die Frage, die sich daraus ergibt, wieso entstehen diese kulturellen Stereotype? In Indonesien zum Beispiel, haben wir festgestellt, sind fast 100% aller, die Anglistik studiert haben, Männer. Gehen Sie mal hier in eine Anglistikveranstaltung, ich bitte Sie, die 2 Typen suchen Sie eher. Oder beim Germanisten. Ja, das ist sehr eindrucksvoll. Und dann haben wir uns gefragt, was ist die erklärende Variable? Eine und der gewichtigste Faktor, es gibt auch viele lokale Variablen, zum Beispiel im arabischen Raum werden Informatikberufe von Frauen deswegen gern genommen, weil damit dann die Eltern dafür sorgen können, dass geschlechtsgetrennt gearbeitet wird. Da gibt es dann Männerarbeitsräume, Frauenarbeitsräume, ganz wichtig dort. Die haben das nicht so gern, wenn Mädchen Medizin studieren, dann könnte man Männer anfassen. Ja, aber deswegen gibt es dann eine starke Bewegung. Aber der wirkliche Grund, der sich weltweit überall findet, Männer studieren das, wo man höhere Einkommen mit erzielt. So einfach ist das mal wieder. Und das lässt sich natürlich überlegen, wie wir so etwas mit zum Beispiel gerechtem Lohn, wir haben immer noch ein Lohndefizit, haben Sie es vielleicht gesehen, letzte Woche hier in deutschlandweit bei etwa 23-27%, in Hessen ein bisschen über den Durchschnitt, Baden-Württemberg 37% Unterschied zwischen Männern und Frauen. Ja, das sind Dinge, die müssen nicht so bleiben. Auf die weiteren Megatrends möchte ich an dieser Stelle nicht nochmal getrennt eingehen. Es gäbe dazu noch viel zu sagen. Was ich aber möchte, ist, dass Sie mal kurz reflektieren, so ein paar Minuten lang, ob Sie selbst schon Auswirkungen dieses neuen Lebenslernens erfahren haben. Was sind so Ihre Erfahrungen damit, mit diesen gemischten Settings? Wo ist diese Hochschule angekommen? Hintergrund ist, was Sie nicht selbst erleben, das bleibt Ihnen bestenfalls akademisch interessant wie ein Zeitungsartikel. Versuchen Sie mal das, was ich Ihnen versucht habe, eben zu zeigen, ob Sie davon schon Ansätze spüren, ob Sie das schon erlebt haben. Bereden Sie es mit Nebenfrau, Nebenmann in den nächsten Minuten. Ich melde mich dann wieder und fahre dann fort. Meine Damen und Herren, was geht es im zweiten Teil? Das war der größere erste Teil. Hier geht es noch um zwei Fragen, nämlich die Fragen der Akademisierung und brauchen wir in den Hochschulen neue didaktische Formen. Jemand, der da ganz einfach oft zitiert wird, ist John Hattie, ein Neuseeländer, der zwei bekannte Bücher geschrieben hat, der auch mal eben die sogenannte Mega-Meta-Analyse gemacht hat. Der hat also 800 Meta-Analysen zusammengefasst zum Thema Lernen, die selbst wieder insgesamt über 50.000 Studien dazu inkludieren und versucht hat, das in Buchform zu sagen, was sind die Faktoren, die erfolgreiche Lehre, erfolgreiches Lernen ausmachen. Für die Hochschule kommt er zu dem Schluss, dass diese drei Faktoren, transparente Leistungserwartung, Aktivierung und Feedback und Evaluation, die wesentlichen Claims seien, die es abzustecken gelte. Was wir aber immer noch nicht wissen, und das ist meine Kritik an Hattie, ist, ja, was bedeutet das jetzt so für die einzelne Veranstaltung? Wie werde ich ein guter Lehrender? Wie lerne ich richtig? Darüber erfahren wir verdammt wenig. Es sind Leitplanken, auf die er uns hinweist, die sicherlich hilfreich und eigentlich üblich sein sollten, aber sie helfen uns noch nicht zu einer Neuorientierung hinsichtlich der Art und Weise, wie unterrichtet, wie gelernt werden soll. Wie das geschehen kann, möchte ich Ihnen weshalb das wichtig ist, möchte ich Ihnen mit einem kleinen Film visualisieren. Und zwar, das hilft mir ja enorm weiter. Gut, dann muss ich Ihnen das erzählen. Und zwar, keine bewegten Medien. Und zwar, die Studierenden heute, und das zeigt dieser Film, haben ein anderes Voraussetzungsprofil wie die vor 10 oder 20 Jahren. Wir haben mehr und mehr Menschen, und so haben wir unsere Bildungssysteme entwickelt, die das Ganze weniger aus hehren, hohen Voraussetzungen oder aus tiefem akademischen Interesse heraus studieren, eine kleine Elite, sondern, weil man es muss, um ein gesellschaftlich komfortables Leben zu führen. Das ist das Ziel. Man nimmt einen Hochschulabschluss, um dabei zu sein. Und um das zu tun, ist es nicht ausreichend, die Lehre so zu gestalten wie vor 20 Jahren noch oder vor 10 Jahren, die sich hauptsächlich an Eliten richtet. Das Tolle an Eliten ist Folgendes, als Lehrende: ich kann so schlecht sein, wie ich will. Die lernen trotzdem was. Ja? Das ist hingegen bei Menschen, die nicht durchweg optimale Voraussetzungen mitbringen, nicht so. Wir wissen das, dass das mit den Eliten so geht. Sie sehen das an vielen Studierenden, die aus Ländern mit prekären Bildungssystemen kommen, die trotzdem in der Lage sind, akademisch mitzuhalten, obwohl sie elende Schulsysteme, elende Hochschulsysteme haben, die viel, viel, viel schlechter ausgestattet sind wie die hier, halten die trotzdem ohne Probleme mit. Eliten können sie ganz schwer stoppen. Es ist ein Mythos zu glauben, dass Kinder mit Hochbegabung behindert werden durch unsere institutionalisierte Bildung. Nein, das ist nicht wahr. Statistisch zeigt sich das gar nicht. Meistens hat der kleine Kacker keine Hochbegabung, sondern ein Disziplinproblem aufgrund schlechter Erziehung. Ja? Können Sie in der einschlägigen Beratungsstelle gerne hier nachfragen, die es hier dazu gibt. Das ist die gängige Erfahrung. In der Hochschule geht es jetzt nicht darum, was viele Lehrenden tun, Lernende als Studierende als das sind die Guten, das sind die Schlechten. Es geht auch nicht darum, maximale Performance als Lehrender zu bieten. Was Lernerfolg vorhersagt, ist zu gucken, was tun die Leute? Lernen die? Lernen die, machen die Aktivitäten, die zu Lernen führen? Und das muss das Interesse sein. Das muss das Interesse von Lehre sein. Und dann erreichen Sie nämlich auch die mit den Defiziten, mit denen, die nicht optimal auf alles vorbereitet sind. Ich muss schauen, womit beschäftigt sich der Einzelne? Adressiere ich das? Unterstütze ich das? Biete ich ihm etwas an, was ihm hilft, eigenständig die Lücken, die er kennt, zu schließen, in einer realistischen und wertschätzenden Weise? Und nicht nur angstgetrieben über, das ist für die Klausur wichtig. Oder zu sagen, bei mir fallen immer die Hälfte durch. Ich habe hier einen sehr prominenten Wissenschaftler, hochrenommiert, der mir ernsthaft mal in einem Gespräch sagte, ja, wo ich ihn fragte, warum er seine alten Klausuren nicht veröffentliche. Ja, dann könnten sich die Studierenden ja darauf vorbereiten. Und dann habe ich gesagt, ja, das wäre doch das Ziel. Seine Antwort war, soll ich mich etwa mit dem Feind solidarisieren? Das sind Dinge, die natürlich etwas reflektieren. Da werden Menschen, die quasi nach dem Fisherman's Friend-Prinzip, wenn sie ihn nicht schaffen, dann sind, wenn sie zu schwach sind, dann sind die meine Lehre halt zu stark für sie. Ja, dann verdauen sie das nicht. Das sind Dinge, die nicht mehr gehen. Wir können es uns nicht leisten, Menschen nicht an ein höheres Niveau zu bilden, das möglich ist, wenn wir unsere Lehre daran adaptiv gestalten. Und dazu zählen einfache didaktische Maßnahmen. Dazu zählt, welche Aktivitäten jemand hat. Sind das die Lernziele, die ich beabsichtige? Hat meine Klausur mit dem zu tun, wie ich tatsächlich lehre? Allein das hat schon häufig gar nichts miteinander zu tun, wie Sie aus eigener Erfahrung wissen. Und hier gibt es deutlichen Optimierungsbedarf. Mit diesem leichten, einfachen der Lerndesign hier von John Bix formuliert, kann man ja mal kriterial prüfen, anstatt, wenn Sie zu den Juristen gehen, fragen Sie mal nach, wie das so ist, wenn immer relational geprüft wird, wenn immer ein Drittel durchfallen soll. Das führt dann zu Verhaltensweisen, kein Witz, deswegen dürfen Sie in der Jurabibliothek nur ohne Jacke, wenn die wollten würden, dürften Sie eigentlich nur nackt reingehen, weil die sich gegenseitig die Seiten rausschneiden aus den Büchern, damit sie besser sind wie ihre Kommilitonen und Kommilitonen. Ja, wollen wir so Bildungssysteme haben? Wäre es nicht sinnvoller zu sagen, was brauchen wir an Können, an Kompetenzen und wir versuchen daraufhin möglichst viele zu bringen in einer Gesellschaft, wo es ja, de facto, schauen Sie sich mal unsere Statistiken zum Thema Arbeitslosigkeit an. Nein, wir leben nicht mehr in einer Gesellschaft des Wettbewerbs, wo der eine den anderen verdrängt und der andere nichts bekommt, sondern wir brauchen jeden. Und daher sind andere Formen der Didaktik gefragt. Es sind Formen auch gefragt, die Dinge adaptieren, gerade im Medienbereich, die abgestimmt sind auf unsere kognitiven Voraussetzungen, unsere Gedächtnisvoraussetzungen. Manche Dinge haben einfach auch nur einen neuen Namen und klingen gut. Ich nenne mal Ihnen das Beispiel der Cognitive Apprenticeship. Dahinter steckt nichts anderes wie die seit Jahrhunderten etablierte Handwerkslehre. Am Anfang geben Sie jedem Lerner, der sich neu beschäftigt, ein Thema mit kleinen eigenständigen Lernschritten. Stark instruktionalisiert. Und je weiter und kompetenter einer wird, also der Lehrling, der am Anfang mal so festhalten darf das Bauteil, wenn es angeschweißt wird. Ja? Danach, wenn er eigenständig wird, dann kann er halt das Ziergitter als Gesellenarbeit abgeben, wenn er dann zum Beispiel irgendwo im Metallverarbeitenden Gewerbe tätig geht. Und als Meister kann er dann sein ganzes neues Design dementsprechend eigenständig umsetzen und der andere interagiert nur noch in gut konstruktivistischer Weise, indem er Fragen, kritische Fragen stellt, indem er tiefe Denkprozesse initiiert und ähnliches mehr. Etwas, wo das schon sehr gut realisiert ist, ist das Beispiel Serious Gaming. Serious Games, also ernsthafte Lernspiele, sind eigentlich etwas, da können wir als Lehrende sehr viel von lernen. Nämlich die Verbindung zwischen dem Inhalt, den ich vermitteln will, einem dahinterliegenden didaktischen Modell, einer Theorie, und der Umsetzung. Wenn Sie ein komplexes Spiel spielen, dann ist es niemals so, dass das Spiel sofort alle Funktionen auf Sie loslässt. Im Gegenteil, Sie durchlaufen Tutorials. Sie werden adaptiv Schritt für Schritt, haben Sie bewältigt, wird es ein bisschen komplexer und freier. Haben Sie bewältigt, wird es ein bisschen komplexer und freier. Haben Sie wieder bewältigt, wird es dann immer freier und komplexer. Und dann, wenn Sie genügend trainiert haben, dann erst werden Sie auf die Menschheit losgelassen und dürfen online im Web dann interessant spielen. So sind gute Spiele designt. Vielleicht sollten wir mal überlegen, ob unsere eigene Art des Unterrichtens nicht in ähnlicher Weise erfolgen sollte. Da scheint mir gerade Serious Games ein hervorragendes Beispiel, wie man ankommt. Das Ganze dann eingebettet über diese neuen Medien, gepaart mit konventionellen Medien und konventioneller Lehre. Da wird ein Mix draus, der dann verschiedene Lernwege darbietet. Lehrkräfte werden zukünftig nicht so sehr diejenigen sein, die da vorne die eine Wahrheit verkünden. Es gibt in der Lehre kein One-Size-Fits-All, kein einer Weg, der alle zum Ziel führt. Sie werden Lehr- oder Umgebungskellnerinnen, Kellner. Sie bieten verschiedene Lernumgebungen an, wo Menschen mit unterschiedlichen Voraussetzungen, verschiedenen, dann aber zu denselben Outcomes kommen können, die wir kriterial bemessen. Ja? Anders formuliert, mal praktisch und nicht so akademisch hochtrabend, den Notenspiegel, den interessiert keiner, hoffentlich zukünftig, sondern das, was die Kids lernen können und einsetzen können. Das sollte uns prägen und da sollten wir uns alle Mühe geben, möglichst viele an ein Level zu führen, der zu einer gerechten gesellschaftlichen Teilhabe führt. Das führt mich zur letzten Frage, nämlich der Frage, wie viele sollten wir akademisieren? Es gibt ja den Mythos, dass wir jetzt alles und jeden an die Uni lassen. Ja, und dass jeder, der hier ankommt, vielleicht auch viele davon zu viel sein. Das ist ein Mythos. Die Zahlen, die Objektiven von der OECD zeigen, dass wir bestenfalls von einem mittleren Stand, hier sehen Sie abgebildet Folgendes, nämlich Kohorten, mal der Jahrgang 33 bis 42 Geborenen, mal der Jahrgang 75 bis 84, also die ein bisschen älter sind wie Sie. Und wir stellen fest, ja, es gab weltweit einen Anstieg der Akademiker pro Jahrgänge. Aber dieser Anstieg fiel insbesondere in Deutschland viel niedriger aus als in anderen weit industrialisierten Ländern und liegt auch inzwischen auf einem Niveau, das uns nicht mehr berechtigt, davon zu sprechen, dass wir eine akademisch besonders gebildete Gesellschaft seien. Wir liegen jetzt aktuell, 15er Zahlen, das sind Zahlen von 2011, bei knapp 30%. Das ist im internationalen Vergleich wenig. Dann gibt es aber Leute wie Herr Nida-Rümelin, bekannter ehemaliger Staatsminister für Kultur in der Schröder-Zeit, der schreibt dann so Bücher, die heißen Akademisierungswahn, die neue deutsche Bildungskatastrophe. In der Spiegel, Bestsellerliste, relativ synonym, da danke ich dir, dass du das, diesen Versprecher als naheliegend empfindest. In der Spiegel Belletristik für Sachbücher über 8 Wochen lang auf Platz 1. Das ist doch das, was dem guten Studienrat alter Prägung humanistischer Bildung sagt. Stimmt, werden viel zu viele, viel zu weit. Ich muss mich dauernd mit diesen Kids darum plagen, die gar nicht fürs Abitur eigentlich vorgesehen sind. Oder wie Roland Koch das vor vielen Jahren mal so schön sagte, muss denn bei uns jeder Schreiner Abitur haben? Ja, muss er. Weil die Prozesse und die Berufe immer komplexer werden. Schauen wir uns an, wie nämlich das ist die Akademisierungswahn ist Bullshit, den gibt es schon lange. Wir kamen in den 60er Jahren von einem Niveau von 6% in der Bevölkerung und wir haben seitdem einen Anstieg an Hochschulzugangsberechtigten, also Leute mit Abitur von über 50. Was wir nämlich dann weiter feststellen ist, dass wer Abitur hat, insbesondere dann noch einen Hochschulabschluss, hat seitdem es diese Statistiken gibt, eigentlich eine berufliche Sicherheit wie kein anderer Zweig. Nicht die Handwerker sind diejenigen, die so in Vollbeschäftigung stehen. Es sind seit 40 Jahren die Akademiker. Mit Arbeitslosenquoten von 2-3%, die meistens dann gesundheitsbedingt zu erklären sind. Sie haben eigentlich keine Chance, ernsthaft arbeitslos zu werden, soweit ihnen nicht schlimme soziale Fairness Erkrankungen psychischer Art, Suchterkrankungen und Ähnliches im Weg stehen. Es ist rational bisher, Menschen hoch zu qualifizieren, weil das ein einkömmliches Leben bedingt. Schauen wir uns mal so die letzte Dekade und ein bisschen darüber hinaus, die letzten 15 Jahre an. Dann sehen wir, dass sich sowieso die Akademikerzahl absolut schon um rund 50, knapp 50% gesteigert hat. Das ist jetzt kein neuer Trend. Es gibt keine arbeitslosen, taxifahrenden Philosophen. Das ist ein Mythos, der schon seit Dekaden nicht mehr existiert. Es gibt noch ein paar Langzeitstudenten, die keinen Abschluss haben und Taxi fahren. Ja, die gibt es. Ja, aber in der Regel kommen fast alle, die einen hohen Abschluss, einen tertiären Abschluss, einen akademischen Abschluss haben, in dieser Gesellschaft an. Was nicht passiert ist, ist, dass sie das arbeiten, was sie studieren. Die Mehrzahl der Lehramtsstudierenden wird nie Lehrer. 80% aller Soziologen arbeiten nie als Soziologen. Schöne Replik. Nein, auch nicht als Taxifahrer. Sie arbeiten in anderen Berufen, gerade zum Beispiel Personalbereichen, in Weiterbildungsbereichen. Also es gibt sehr viele Berufsdomänen, die gar keinen originären Studienzugang haben. Ich nenne mal den Beruf des Coaches. Was ist eigentlich ein Coach? Die Welt ist voll davon inzwischen. Ja, etwa 110.000 in Deutschland. Woher kommen die? Und dann fragen Sie nach Hintergründen. Gehen Sie mal auch auf die Hightech-Konzerne. Schauen Sie sich mal die Studienbiografien tatsächlich der Konzernmanager an. Sie werden überrascht sein, wie wenig Ingenieure darunter sind und wie viele Geisteswissenschaftler. Ja? Es kommt oft gar nicht, die akademische Leistung heute eines Studienabschlusses ist nur die Eintrittspforte, das sagt, dieser Mensch ist belastbar und bildbar. Der schafft es, Anforderungen zu erfüllen, die wir jetzt weiter nutzen können. Und er bringt ein paar Grundkompetenzen mit, zum Beispiel die Fähigkeit, wissenschaftsnah Fakten zu rezipieren, umzusetzen und dann wieder in neue Prozesse hineinzubringen. Das ist das, was eigentlich vielfach von einem Studium erwartet wird, weshalb es gelingt, viele Menschen fachfremd zu beschäftigen. Das ist der Hintergrund, der da existiert. Daraus resultiert nämlich, dass alles andere wie ein dauerhaft starker Rückgang, abgesehen von einzelnen Fächern, ja, es wird Fächer geben wie Lehramt, die werden sich reduzieren, aber insgesamt werden wir während Ihrer beruflichen Lebenszeit, 2040, 2050 mal angenommen, einen weiterhin hohen Anteil haben an Universitäten. Die Zahlen werden etwa gleich bleiben an Studierenden. Und es wird nicht zu einem Absinken kommen, wie von vielen forciert gefordert wird. Schauen wir uns jetzt mal abschließend noch an, was sind spekulative Fahnen und tatsächliche Anforderungen der zunehmenden Akademisierung. Erstens, jetzt kommt noch was Schlechtes für Sie. Ein Studienabschluss wird für viele nicht reichen. Sie werden in Ihrem Leben im Job noch einen weiteren machen. Mindestens einen, vielleicht sogar zwei. Es werden mehr und mehr Menschen geben, die während sie arbeiten, nebenher sich weiterbilden, weil sie nämlich interdisziplinär arbeiten müssen. Es wird in zahlreichen Disziplinen einen dauerhaften Bedarf an Nachwuchs geben. Wir haben jetzt bei den Ingenieuren, ist es schon soweit, die Zahl der Pensionierungen ist höher als das, was nachkommt. Beim Lehramt bewegt sich das in Wellen. Wir sind jetzt gerade wieder aus einer Verjüngungswelle heraus, aber es bewegt sich in Wellen. Manchmal passieren ja auch Dinge, ich halte auch immer die Bildungswissenschaftseingangsvorlesung. Und dann erzähle ich den Leuten im ersten Semester, bis zu diesem Semester habe ich immer gesagt, ja, Mathematik ist natürlich eine sehr gute Wahl. Mathematiklehrer sind durchschnittlich alt und sorgen dafür, dass sie eine Chance haben, ins System zu kommen. Jetzt muss ich was ganz anderes sagen. Deutschlehrerinnen, wir brauchen Deutschlehrerinnen. Ja, das hätte ich nie gesagt, das hat keiner. Es passieren Dinge auf der Welt, wir müssen mit unserem Bildungssystem adaptiv und flexibel bleiben. Wir müssen auch deswegen alle technischen Möglichkeiten ausnutzen, weil wir gar nicht so schnell Menschen adaptieren können auf die Anforderungen einer rasant sich ändernden Umwelt. Niemand von Ihnen hätte vor einem Jahr gesagt, dass 1 Million Menschen mehr oder minder zu Fuß mal eben vorbeikommen, innerhalb von wenigen Monaten. Und das war erst die erste Million. Das hört ja nicht einfach mal an Weihnachten auf. Ja? Das sind Dinge, auf die müssen wir dann reagieren. Das sind auf einen Schlag in Deutschland 320.000 neue Schülerinnen und Schüler da, auf einen Schlag. Können Sie mal übersetzen, selbst die KMK, die sehr negativ rechnet, also sehr klein rechnet, spricht im Moment von 22.000 neuen Lehrerinnen und Lehrern, die wir brauchen, allein ob dieser Zahl. Ja, die haben wir gar nicht. Die sind jetzt gar nicht so schnell reaktivierbar. Selbst aus dem Taxi kriegen wir sie nicht raus. Ja. Wir müssen uns da überlegen, wie wir auch diese Menschen wieder auf einen hohen Bildungsabschluss hinbringen. Es ist eine Lüge zu behaupten, dass die Uni die Heimstatt der Wissenschaft historisch sei und hauptsächlich Wissenschaftler beherbergen soll. Dann hätten wir seit Jahrhunderten Juristen und Ärzte rausschmeißen müssen. Die gehen nämlich schon eh und je seit über 95% nicht in die Wissenschaft. Die arbeiten in der Praxis für Geld und nicht für hehre Bildungsziele. Das ist ein Mythos, der dann gerne immer vorhergetragen wird. Hier gehe es in erster Linie um Wissenschaft. Hier geht es auch um Wissenschaft. Und wenn wir ganz ehrlich sind, im wissenschaftlichen Diskurs immer weniger. Weil nämlich Forschungsgesellschaften immer mächtiger werden, der Einzelforscher immer mehr in seiner Bedeutung zurückgedrängt ist, das mag man bedauern. Wahrheit ist, die meisten Forschungsfragen sind so komplex, dass man sie nur noch in Forschungsverbünden lösen kann. Und darauf sind Universitäten nicht der erste Spielpartner, mit dem es ist. Hier ist eine sehr schwierige Frage zu beantworten. Wie wird die Stellung der Wissenschaft in der Universität bleiben? Viel eher scheint mir die Diskussion um breite Akademisierung und auch die Warnung, die oft einhergehen mit der zusätzlichen Digitalisierung, ich nenne da nur mal Kollegen Spitzer als einen Bedarf, die Tradition der Mechanik der selbsterzeugenden Hierarchien fortsetzen zu wollen. Was gut für mich war, soll auch gut bleiben. Was mich an die Spitze gespült hat als deutscher Professor, das ist der richtige Weg. Und der hieß erstmal, nur die Besten kommen an die Universität, was auch immer Besten heißen mag. Und der heißt weiterhin, ich möchte nicht, dass Menschen dahin kommen, die sich auch Akdoktor schimpfen können, die dann auch akademischen Abschluss haben, die nicht so brillant im Kopf sind, wie ich das bin. Ja, diese Polemik, die ich hier verbreite, ist aber in umgekehrtem Sinne eine Aufforderung an Sie, eine Aufforderung in der Gesellschaft, dafür zu sorgen, dass akademische Bildung kein exklusiver Club bleibt, dass sie eine Normalität ist, eine Normalität zur Vorbereitung auf eine technisch weiter digitalisierende, rasch wandelnde Welt. Unser Denken, und das werde ich auch nächste Woche wieder zum Schluss sagen, unser Denken der Vergangenheit ist schon verloren. Wir können nicht mehr denken ohne diese digitale Welt. Sie hat unsere Gehirne verändert. Sie als zukünftige Bildner da drin müssen das in Ihr eigenes Tätigkeitsfeld, aber auch in Ihr Bildungsziel adaptieren. Das ist das wirklich Wichtige daran, dass Sie nämlich adressieren, was Ihre Schülerinnen und Schüler, was zukünftige, die Sie vielleicht im anderen beruflichen Kontext Verantwortung für tragen können, um als gesellschaftlich handlungsfähige Subjekte erfolgreich und sich wohlfühlend zu bestehen. Ich warte jetzt auf Ihre Fragen. Vielen Dank. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und bin gespannt, die einen und den anderen nächste Woche mit meinem zweiten Teil, wenn es um Schüler- und Lehrerkompetenzen geht im Bereich computerbezogene Wissens, da geht es um ISIL- und PISA-Studien und deren Ergebnisse und Konsequenzen, begrüßen zu dürfen. Und dann möchte ich dort ein Konzept mit Ihnen diskutieren, das würde mich sehr freuen, das ich von Bernd Rocholewski habe. Das ist, ich finde allein das vom Begriff her schon toll, und zwar die digitale Inkompetenz-Kompensationskompetenz. Wenn Sie mal abends pausen wollen, was Sie studieren, dann lassen Sie das mal so im Zwischengespräch fallen. Na, heute habe ich über die Inkompetenz, Kompensationskompetenz geredet. Dann heißt es allseits, oh, Sie studieren, hoho. Ja, aber dahinter steckt sich ein sehr humaner Ansatz, wie wir mit den permanenten Defiziten, die wir vorgespiegelt bekommen, in digitalen Welten umgehen, die insbesondere im Lehramtsberuf und in Ausbildungsberufen größer sind wie anderswo. Und ja, das ist die Outline für nächste Woche. Vielen Dank. Applaus